Ich liebe Ostern. Ich glaube, Ostern ist für mich mein absolutes Lieblingsfest im ganzen Jahr. Das ist für mich ein Fest der Freude, der Hoffnung, des Zusammenkommens, der Liebe, des Suchens und des Findens. Ich weiß nicht, ob ihr die Tradition bei euch zu Hause noch lebt, ob ihr heute Nachmittag noch Ostereier oder Osternester im Garten versteckt und eure Kinder oder Enkelkinder dann suchen lasst. Ich finde das eigentlich ganz cool irgendwie. Ich habe das gern gemocht als Kind. Aber ich muss euch leider verraten, dass der Osterhase und auch das Osterei in der Bibel gar nicht vorkommt. Ja, schade, ne? Aber ich habe rausgefunden, man kann das Osterei christlich verstehen. Nämlich, dass man sich vorstellt, dieses Ei sieht irgendwie von außen ziemlich tot aus. Einfach nur eine Schale, es ist irgendwie kalt, sieht tot aus. Und wenn das jetzt nicht schon hart gekocht ist, sondern noch von einem Huhn ausgebrütet werden kann, dann steckt darin neues Leben. Ja, und das feiern wir an Ostern, dass das, was eigentlich tot schien oder sogar tot war, zu neuem Leben erweckt wird. Und Ostern hat irgendwie ganz schön viel mit Suchen und Finden zu tun. Ich würde euch gerne mit hineinnehmen in die Geschichte von Maria aus Magdala. Eine Frau, die mit Jesus unterwegs war. Eine Freundin von ihm. Eine Jüngerin, eine Nachfolgerin. Eine Frau, die von Jesus mal geheilt wurde und die die letzten Jahre mit Jesus unterwegs war. Die dabei war, als er gelehrt hat, als er andere geheilt hat, als er selber starb. Und diese Frau macht sich nun auf den Weg zum Grab. Früh am Ostermorgen, am Ostersonntag, noch vor Sonnenaufgang, macht sie sich auf den Weg zum Grab. Will dort dem Leichnam die letzte Ehre erweisen. Und als sie dort ankommt am Grab, merkt sie, das ist leer. Das Grab ist, der Stein ist weggerollt, das Grab ist leer. Sie vielleicht in Panik, am Weinen, eh schon irgendwie verzweifelt. Und dann, also wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich mich fragen, bin ich überhaupt am richtigen Grab? Vielleicht habe ich mich verlaufen, weiß ich nicht. Aber sie ist sich sicher, ich bin am richtigen Grab und dieses Grab ist leer. In ihrer Vorstellung muss irgendjemand Jesus geklaut haben. Der kann ja nicht einfach auferstanden sein. Irgendjemand muss ihn geklaut haben. Also rennt sie zurück zu den Jüngern und erzählt ihnen davon. Und dann rennen Johannes und Petrus direkt los, kommen zum Grab und machen die gleiche Erfahrung. Das Grab ist leer. Und dann setzt unsere Geschichte an. Die beiden Jünger gingen wieder nach Hause. Aber Maria stand inzwischen draußen an der Grabhöhle und weinte. Weinend beugte sie sich vor, um in die Gruft hineinzusehen. Auf einmal sah sie zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo Jesus gelegen hatte. Einer am Kopfende und der andere am Fußende. Frau, warum weinst du? Fragten sie. Maria erwiderte, sie haben meinen Herrn weggeschafft und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Maria ist sich sicher, irgendjemand hat Jesus weggeschafft. Vielleicht irgendein Feind von Jesus. Irgendwer, der sich nicht sicher war, ob er wirklich tot ist. Also klaut er Jesus und macht ihn noch toter, als er eh schon tot ist. Vielleicht so jemand. Oder irgendein anderer Freund von Jesus, den Maria nicht kannte. Vielleicht hat irgendjemand Jesus mitgenommen, weil er ihn bei sich haben wollte oder so. Wo ist er hin? Weinend und schluchzend sitzt sie da und selbst als die Engel dann mit ihr reden, fragt sie sich immer noch, wo ist er? Und dann, als sie über die Schulter zurückblickte, sah sie auf einmal Jesus dastehen. Aber sie erkannte ihn nicht. Er sagte, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner. Und sagte, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, sag mir bitte, wo er jetzt liegt, dann werde ich ihn holen. Maria, sagte Jesus. Da drehte sie sich um und rief, Rabuni. Das ist Hebräisch und heißt Lehrer. Ich finde das spannend. Maria macht sich auf die Suche nach dem Toten. Nach dem Grab, nach der Trauer, nach dem Abschiednehmen, nach der letzten Ehre. Und was sie findet, ist ein leeres Grab. Wegen dem leeren Grab macht sie sich auf die Suche nach dem Leichnam. Wo ist der Tote? Sie sucht also den toten Jesus. Und was sie findet, ist ein Jesus, der sie findet. Ein Jesus, der sie gesucht hat. Meine Predigt heute Morgen heißt, gefunden von einem Gott, der dich sucht. Ich weiß nicht, wie lange du schon im Glauben bist, ob du regelmäßig in die Kirche gehst oder nicht, ob es heute vielleicht dein erstes Mal ist oder schon seit vielen, vielen Jahren. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen denken, Christen sind solche Menschen, die suchen irgendwie die Religiosität, die suchen Gott, die Spiritualität, die Gemeinschaft unter Christen, weil sie dort Halt suchen, Hoffnung, angenommen sein. Irgendwie finde ich dort Trost, fühle mich nicht ganz so alleine, finde da irgendwie Liebe und nette Wahrheiten über mich und mein Leben und über diese Welt und so. Fühle mich da irgendwie aufgehoben. Das stimmt. Und es ist auch gut. Aber zuallererst oder noch viel früher sind Christen nicht nur Menschen, die Gott suchen, sondern Menschen, die anerkennen, ich muss gefunden werden. Christen sind Menschen, die sich finden lassen. Menschen, die sagen, hey, ich brauche Hilfe. Und da ist jemand, der hilft. Ich brauche Rettung. Da ist jemand, der rettet. Ich bin verloren. Und da ist jemand, der sucht. Ganz am Anfang der Bibel, wenn du sie aufschlägst, dann liest du dort die Geschichte vom Schöpfungsbericht. Wie Gott die Welt erschafft. Und dann erschafft er auch Adam und Eva und dann dürfen die da mit Gott im Garten Eden leben. Und dann kennst du es vielleicht, dass Gott dann sagt, du darfst hier alles machen im Garten, aber du darfst nur von dieser einen Frucht nicht essen. Und es kommt, wie es kommen muss, dass Adam und Eva von dieser Frucht essen. Und dann verstecken sie sich. Was passiert ist, auf einmal kommt Scham und Schuld in ihr Leben. Wir haben die eine Sache gemacht, die wir nicht machen durften. Sie fangen an, sich zu verstecken, sich zu distanzieren, auf Distanz zu gehen von Gott. Was ist, wenn er das rausfindet? Was ist, wenn er uns so sieht? Was, wenn er uns so schuld- und schambeladen sieht? Und dann passiert was Faszinierendes. Gott schlendert so durch den Garten. Wer das vielleicht oft so macht. Und als ob Gott nicht wüsste, was da gerade passiert ist. Als ob Gott nicht wüsste, wo Adam und Eva sich verstecken. Als ob ein allwissender, allmächtiger Gott, der gerade eben noch die Welt erschaffen hat, das nicht wüsste, ruft er in den Garten hinein, Mensch, wo bist du? Was ich spannend finde, ist, wenn man hier den hebräischen Urtext anschaut, also in dem das Alte Testament eigentlich geschrieben wurde, dann kann man daraus lesen, dass die Art und Weise, wie Gott hier spricht, wie er ruft, Mensch, wo bist du? Dass es kein anklagendes, wo bist du ist. Das ist kein, hey, wo bist du? Komm raus! Ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Jetzt wird es Zeit, dich zu bestrafen. Jetzt komm endlich raus! Nein, dass Gottes, wo bist du, ein ist, wie wenn ein Mensch etwas sehr Kostbares und Liebevolles verloren hat und das sucht. Wie wenn ein Vater oder eine Mutter ihr Kind suchen. Wo bist du? Ich komme zu dir. Wo bist du? Warum bist du mir verloren gegangen? Wo bist du? Warum gehst du auf Distanz? Wo bist du? Warum beendest du hier Beziehungen? Ich will dich sehen. Ich will Beziehungen mit dir leben. Ich will die Dinge klarstellen. Ich will mit dir reden. Ich will dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Wo bist du? Ich komme zu dir. Ein Gott, der den Menschen sucht. Nicht nur im Garten Eden, sondern auch bei Mose, Abraham, David, den Königen, den Priestern, Propheten. Ein Gott, der zu den Menschen spricht. Der sie anspricht, der Beziehung mit ihnen will. der auf sie zugeht, der da ist, der sich erlebbar macht. Was suchst du in deinem Leben? Sei ehrlich mit dir selbst. Was suchst du? Geld? Erfolg? Anerkennung? Sicherheit? Gesundheit? Familie? Ein Partner? Denk mal kurz drüber nach. Was suchst du? Das ist ganz ehrlich zu dir selbst werden. Muss es niemandem sagen. Was suchst du? Hast du was? Was wäre, wenn Gott dich dort genau dort finden würde? Wie würde das aussehen? Wie würde es aussehen, wenn Gott dich in deiner Suche finden würde? Ich habe eine tiefe Erinnerung an meine Kindheit, da waren wir zusammen, ich und meinen Brüdern, bei meinen Großeltern, mein Cousin war auch da und wir haben zusammen Verstecken gespielt. Und ich dachte, ich habe das beste Versteck meines Lebens. Ich bin in den alten, großen Holzkleiderschrank im Schlafzimmer gegangen. Bin dort reingekrabbelt, Tür zugemacht, mich darin versteckt, zusammengekauert in der Dunkelheit, dachte, die finden mich niemals. Ich habe das beste Versteck aller Zeiten. Was passiert ist? Aus dieser Freude, nicht gefunden zu werden, wurde irgendwann Trauer. Weil sie haben mich nicht gefunden. Und ich habe irgendwann durch die Stimmen meiner Brüder mitbekommen, die haben aufgehört zu spielen. Die haben einfach abgebrochen. Dann, wir sind hier fertig mit Verstärken spielen. Und anstatt, dass ich aus dem Kleiderschrank raus posaunt bin, da, ich habe gewonnen, ihr habt mich nicht gefunden, haha, bin ich da sitzen geblieben. Weinend und traurig in diesem Kleiderschrank in der Dunkelheit und habe geweint, weil ich, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben als Kind gefühlt habe, was es bedeutet, übersehen zu werden. Nicht gefunden zu werden. Allein zu sein. Einsamkeit zu spüren. Vergessen zu werden. Wisst ihr, ich habe lange Zeit in meinem Leben das Kreuz nicht verstanden. Was es bedeutet, also warum? Warum so kompliziert? Ich meine, also das ist doch irgendwie voll der komplizierte Weg, dass Gott irgendwie Mensch wird und am Kreuz stirbt und dann nach 3 Tagen aufersteht in der Hoffnung, dass es irgendwie rumerzählt wird, Leute das glauben und verstehen und das irgendwie auf ihr Leben anwenden. Ich dachte mir, es wäre doch viel einfacher, wenn Gott irgendwie einfach so mit großer Wolkenschrift am Himmel geschrieben hätte, hallo Menschheit. Ich bin's. Wollte mich nur eben melden. Also folgendes. Ich liebe euch. Und ich vergebe euch. Und es ist fein mit uns, wenn du Lust hast, mit mir in Beziehung zu treten, ey, dann ruf mich einfach an im Gebet. Tschüss. Oder so. Wäre doch irgendwie einfacher gewesen. Also wäre für Gott schneller passiert, mehr Menschen hätten es wahrscheinlich gecheckt, mehr gesehen, auf der ganzen Welt hätte man sehen können. Irgendwie so. Warum so kompliziert mit dem Kreuz und Menschwerdung und so? Ging es nicht einfacher? Bis ich irgendwann verstanden habe, das, was Gott macht am Kreuz, ist, er wählt nicht den Weg der Distanz, sondern den Weg der Nähe. Er wählt den Weg der Beziehung. Den Weg, dir auf Augenhöhe zu begegnen. Er wählt den Weg, die Kleiderschranktür aufzumachen. Was Jesus macht, es sieht so aus, dass da Gott ist. Und da, wo Gott ist, ist Leben. Gott ist der Gott des Lebens. Er ruft Dinge ins Leben und da, wo er existiert, da blühen Dinge auf. Da ist Freiheit, da ist Frieden, da ist Freude, da ist Überfluss, da ist Güte, da ist Barmherzigkeit, da ist Leben. Und da, wo der Raum Gottes aufhört, dass Verzweiflung, Hass, Untreue, Lüge, Dinge, die nicht aufblühen, mein Vergleichsdenken, mein Minderwertigkeitsdenken, mein Nicht-Gefunden-Werden, meine Einsamkeit, meine Trauer ist hier. Und das ist der Raum, das ist die Welt, in der du und ich aufwachsen, in der wir heute stehen. Und was passiert ist durch Jesus und die Menschwerdung ist, dass ein Stück Himmel, Gott selber, Teil dieses Raumes wird. Dass er ihn betritt, dass er die Kleiderschranktür aufreißt und sagt, hier bin ich. Da kommt Licht in die Dunkelheit. Was er macht am Kreuz ist zu sterben und er sucht dich dort, wo du letztendlich bist. Dieser Raum hier führt letztendlich in den Tod. Weil da, wo Gott ist, ist Leben. Da, wo Gott nicht ist, der Tod. Jesus geht in die letzte Konsequenz, die auf dich und mich wartet, nämlich in den Tod. Am Kreuz selber sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus betritt unsere Gottverlassenheit, um dich zu suchen, um dich zu sehen. Am dritten Tag steht er auf und das feiern wir an Ostern, weil er den Tod von innen heraus zerbricht und sagt, dieser Weg, den er gegangen ist, hier, ist jetzt auch rückwirkend möglich. Du kannst mit ihm mitgehen und anfangen, schon heute in diesem Raum zu leben. Jesus, der sich auf die Suche macht in der Menschwerdung, der den Weg der Beziehung wählt, dich heute anruft, wo bist du? Er sagt selber über sich, der Menschensohn, ist ein anderes Wort für Jesus, ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Er ist gekommen, um zu suchen. An anderer Stelle erzählt er das Gleichnis von einem Hirten. Da erzählt er, wenn jemand von euch 100 Schafe hat und eins davon verirrt sich, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe weitergrasen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, trägt er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, im Himmel wird man sich genauso freuen. Die Freude über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, ist größer als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Was ich spannend finde in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, ist, dass zwei Dinge hier ganz eng zusammenkommen. Das eine, der Hirte, der sein Schaf sucht. Der seinen Schutzraum, die Herde, das Gehege verlässt, um das eine verlorene Schaf zu suchen. Wie lange? Wie lange sucht er? Bis er es findet. Bis er es findet, dann nimmt er es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Und an anderer Stelle, im gleichen Atemzug, sagt Jesus, hey, wie schön ist es, wenn Menschen umkehren. Hey, wisst ihr was, es bringt gar nichts, wenn dann Gott ist, der dich sucht, wenn du dich nicht finden lässt. Es bringt dem Schaf gar nichts, wenn es den Hirten sucht, also sieht und noch weiter wegrennt, noch weiter ins Gestrüpp, sagt, ich will da nicht mit, ich geh nicht mit, wenn es zappelt und tobt und auf Biegen und Brechen nicht mit will. Wenn dieses Schaf sich nicht finden lassen will, kann der Hirte noch so lange suchen. Es ist Jesus am Grab, der nur ein Wort braucht, nämlich Maria, der ihren Namen anruft. Ein Gott, der dich bei deinem Namen ruft. Was wäre, wenn er heute am Ostermorgen deinen Namen ruft? Maximilian. Isabella, Stefan, Lena, Sarah. Umzukehren meint, ich höre auf diesen Ruf. Ich schaue raus aus meiner Verstrickung, schaue raus aus meiner Schuld, raus aus meiner Scham und kehre um hin zu ihm. Fang an, in diese Beziehung einzutreten und zu sagen, ja, ich muss gefunden werden. Ich muss gerettet werden. Ich muss gesund geliebt werden. Trag mich nach Hause, Jesus. Wie würdest du reagieren, wenn der Auferstandene dich heute ruft? Du könntest es einwenden und sagen, Samuel, weißt du was? Ich glaube ja, so Christen, auch Christentum und so Religion und sowas, das ist irgendwie was für Menschen, die so traurig sind, die Trost brauchen, die irgendwie Halt suchen, die irgendwie, keine Ahnung, ihr Leben nicht im Griff haben. Aber ich finde mein Leben eigentlich ganz gut, so wie es ist. Ich bin nicht verloren. Ich habe irgendwie alles, ich kriege irgendwie alles schon gebacken. Ich komme ganz gut und ohne Gott zurecht. Ich brauche das ganze Zeug nicht mit Kirche und so. Dann möchte ich dir einerseits gratulieren und sagen, hey, so schön, dass du dein Leben im Griff hast, dass du alles hinbekommst. Ich glaube aber auch, dass Gott auf diese Welt gekommen ist, nicht nur für die Menschen, die es irgendwie nötig haben, sondern für alle. Auch für die Menschen, die denken, sie hätten alles im Griff. Und ich will dich einladen, mutig den Schritt auf Jesus zuzugehen, weil ich glaube, dass in ihm eine Erfüllung liegt, die dir auch all das, was du in dieser Welt suchst, nicht bieten kann. Ich kann dir nur Mut machen und sagen, hey, vielleicht probierst du das mal aus, dich vielleicht doch finden zu lassen, auch wenn du alles im Griff hast. Auf der anderen Seite könntest du einwenden und sagen, Samuel, ich habe schon mal Gott gesucht. Ich habe schon mal gebetet. Ich habe ihn schon mal angerufen, aber er hat nicht geantwortet. Also nicht mal so, dass ich das Gefühl habe, dass er mich sucht, sondern selbst wenn ich ihn suche, lässt er sich nicht finden. Ich würde ja gerne glauben, aber ich kann nicht. Dann möchte ich einerseits sagen, hey, lass uns zusammen beten und klagen und Gott anrufen. Lass uns zusammen auf seine Verheißungen stellen, der versprochen hat, wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Dann können wir zusammen beten und uns darauf stellen und sagen, Gott, du hast es versprochen, dass wir dich suchen, dass du dich finden lässt. Hörst du uns nicht? Hörst du nicht unser Schreien? Hörst du nicht unser Weinen? Hörst du nicht unser Klagen? Gott, wir suchen dich. Komm. Das ist manchmal ein Aushalten. Dann ist es manchmal, ich nehme Leute an meine Seite, die für mich mitglauben, für mich mitbeten, mich mittragen. Und zweitens möchte ich dir sagen, dieser Glaube an Jesus ist Beziehung. Ist Vertrauen. Ist der Glaube daran, dass er es gut machen will. Dass er es besser weiß, dass er zu seiner Zeit eingreift. Jesus lässt Maria weinen. Jesus lässt Maria suchen. Er lässt es zu, dass sie nochmal zurückläuft und wieder hinläuft und immer noch weint. Und dann zur richtigen Zeit begegnet er ihr. Ich hatte den tiefen Glauben, dass dein Gott ist, der dich sucht. Und der dich finden will. Was wäre, wenn dieses Jahr an Ostern dieses Osterei nicht für Jesus stehen würde, wo Todes scheint und neues Leben kommt, sondern wenn dieses Ostern, dieses Osterei dein Herz symbolisiert? Ein Herz, das du vielleicht versteckt hast. Ein Herz, das vielleicht schon den einen oder anderen Kratzer und Riss abbekommen hat, aber du hast es wieder bunt angemalt, damit es keiner sieht. Was wäre, wenn dieses Ostern Jesus dein Herz finden würde? Und neues Leben möglich macht. Wenn er Dinge neu macht. Wenn er dir heute, dieses Jahr an Ostern, neues Leben schenken würde. Ich will dir drei Möglichkeiten geben, wie du heute auf diese Predigt reagieren kannst. Die erste Möglichkeit ist, du gehst wieder fröhlich nach Hause und sagst, hey, war ganz nett, aber glaube ich nicht. Will ich nicht, will mit Kirchen nichts zu tun haben, ich kann das nicht glauben, will das nicht glauben, es ist okay. Hey, dann darfst du wieder fröhlich nach Hause gehen. Ich werde dich nicht zwingen, hier zu sein, ich werde dich hier nicht anketten, du darfst wieder gehen. Die zweite Möglichkeit, die du hast, ist zu sagen, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das glauben will oder kann. Ich hätte noch so meine Fragen. Ich hätte noch so meine Zweifel. Und dann darfst du die Fragen stellen. Dann mache ich den Mut, nächste Woche nochmal in den Gottesdienst zu kommen, wo wir genau darüber weiterreden. Ich mache den Mut, zum Glaubenkurs zu kommen. Da liegen draußen im Foyer Flyer aus. Es gibt verschiedene Termine, wo du kommen kannst, deine Fragen stellen kannst und hoffentlich gute Antworten bekommst. Und dann kannst du immer noch entscheiden, will ich das? Mach das was mit meinem Herzen? Erlebe ich diesen Gott wirklich? Nehme ich das auch so wahr, dass er mich retten will, dass er sich anrufen lässt, dass er antwortet? Kannst immer noch deine Entscheidung dann treffen. Und die dritte Möglichkeit, die ich dir heute geben will, ist, dass du sagst, hey, ich glaube, das ist heute für mich. Ich glaube, ich bin heute dieses verlorene Schaf. Ich glaube, ich bin heute die weinende Maria am Grab. Ich glaube, dass dieser Gott mich heute anspricht. Dass er mit mir Beziehungen leben will. Dass es ihn wirklich gibt und ich will mich auf dieses aufregende Abenteuer einlassen, mit ihm Beziehungen zu leben. Ich will heute Morgen mein Ja zu ihm sagen. Vielleicht sagst du das heute zum allerersten Mal oder zum wiederholten Mal und merkst, hey, ich habe mich irgendwie distanziert und ich bin jetzt schon seit Monaten, Jahren nicht mehr in Gemeinde gewesen und im Gottesdienst und so, aber irgendwie spricht es mich an und ich weiß aber gar nicht, wie ich beten soll. Ich weiß gar nicht, wie ich den ersten Schritt auf ihn zumachen soll. Und dann will ich dich einladen, gleich mit mir ein Gebet zu beten. Das kann für dich der erste Schritt sein, diese Beziehung mit Jesus wieder aktiv zu leben. Aber es ist eben auch nur der erste Schritt. Wenn du das gleich mitbetest, dann mache ich dir Mut, lass dir von mir eine Bibel schenken. Kauf mich zu. Komm mit uns ins Gespräch. Komm zu dem Glaubenskurs. Lass nach dem Gottesdienst für dich beten, dass dich segnen. Schließ dich anderen Leuten an, die du davon erzählst. Und fang an, täglich diesen Glauben mit Jesus zu leben. Diese Beziehung zu pflegen. Wir werden gleich ein Gebet beten. Und damit du weißt, auf was du dich einlässt, lese ich es dir einmal vor. Das lautet so. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich habe mein Leben ohne dich gelebt und erkenne meine Schuld. Bitte vergib mir meine Sünden. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du lebst. Ich öffne dir mein Leben und bitte dich, komm du in mein Herz. Sei du von jetzt an mein Herr, führe und verändere mich. Ich will dir vertrauen und dir nachfolgen. Hier bin ich, finde mich. Amen. Wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, es ist für mich. Dieser Gott, er ruft mich. Mit diesem Gott will ich ab heute, ab diesem Ostersonntag, ein neues Leben leben. Von diesem Gott will ich mein zerbrochenes Herz finden lassen. Dann mache ich den Mut, das gleiche im Stillen für dich mitzubeten. Ich werde es langsam vorlesen und dann pausen lassen. Und ich würde sagen, wir stehen alle zusammen auf. Und entweder lässt es einfach über dich ergehen oder du betest es aktiv im Stillen für dich mit. Wir schließen die Augen und beten. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich habe mein Leben ohne dich gelebt und erkenne meine Schuld. Bitte vergib mir meine Sünden. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und dass du lebst. Ich öffne dir mein Leben und bitte dich, komm du in mein Herz. Sei du von jetzt an mein Herr. Führe und verändere mich. Ich will dir vertrauen und dir nachfolgen. Hier bin ich. Finde mich. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr blicke dich freundlich an mit Augen der Liebe. Es segne dich dein dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der dich sucht und der dich finden will, der dich erlöst und dich gesund lieben will. Amen. Seid gesegnet, frohe Ostern und der Herr ist auferstanden. Amen.